Excellent. Ja, meine Damen und Herren, an anderem Ort, hier waren wir ja auch schon zwischendurch schon mal, nicht wahr? Darf ich Ihnen noch für den Rest des begonnenen Jahres also Gottes Segen wünschen? Der größere Teil steht ja noch aus, ne? Aber ich hatte ja schon mal angefangen. Wir setzen einfach fort in unserer Reihe Lerngespräch mit großen Lehrern und fangen heute nach einigen christlichen Autoren mit jemandem an, der kein Christ ist. Heute nämlich mit Hannah Arendt. Und um die soll es also heute und dann in 14 Tagen noch einmal gehen. Die eine umstrittene Denkerin ist, aber eine von Gewicht und durchaus zu berücksichtigen ist, sodass ich dachte, sollte man auch dazu nehmen und aufnehmen. Ich sage erst etwas über ihr Leben, ehe wir dann auf ihr Werk kommen. Sie ist geboren 1906 in Hannover. Und dann ist die Familie stammt aber eigentlich aus Königsberg und dort ist sie auch aufgewachsen dann. Wir haben dorthin gewechselt wieder und nachher hat sie in Berlin gelebt erst einmal. Und die Familie war eben eine jüdische Familie, aber nicht intensiv, also praktizierend. Sie war schon im Unterricht dort, auch beim Rabbi, und da wird dann schon erzählt, dass sie dann so in der Pubertät gesagt hat, sie kann das Ganze gar nicht glauben, was da so erzählt wird. Und dann hat der Rabbi gesagt, wer fragt dich, was du glaubst, du sollst dich dran halten. Weil das ja im Judentum geht es ja nicht um Dogmatik, da gibt es keinen Lehrplan in diesem Sinn, sondern auch wenn Sie den Talmud anschauen, dann finden Sie dort alle Wortmeldungen, die gibt, die widersprüchlichsten, und die sind alle aufgehoben, weil immer gesagt wird, an allem kann etwas dran sein und wirft sein Licht auf etwas. Und in dieser Grundhaltung ist sie eigentlich ihr Leben lang geblieben. Ich finde das ein bisschen schade, wir werden davon auch zu sprechen haben, dass sie da eigentlich wenig Sinn dafür hat, wo das hineingehört. Man kann sich auch fragen, wie weit sie überhaupt eine Philosophin ist, obwohl sie ja vor allen Dingen bei Jaspers studiert hat, bei ihm promoviert hat und mit ihm auch lebenslang sich ausgetauscht hat. Sie hat immer Wert darauf gelegt, keine Philosophin zu sein, sondern eine Denkerin des Politischen. Und hebt das davon ab, wie weit das geht oder nicht geht, das werden wir dann auch schon bereden müssen, die dort hineingehört. Sie hat sehr früh den Vater verloren, das spielt dann auch eine Rolle, sodass dann Jaspers für sie auch so ein Ersatzvater war. Ein frühreifes Kind, sie konnte schon lesen, ehe sie in den Kindergarten kam. Das geht auch ein ganzes Stück auf ihre Mutter zurück, die sich da engagiert hat, eine aufgeschlossene Frau und aktive Sozialdemokratin. Von dort her kommen so auch diese politischen Fragen hinein. Und wo sie sich auch auseinandergesetzt haben und sich verteidigt haben gegen antisemitische Anfälle oder so Angriffe damals also schon, dass das hineingehörte. Sie macht dann macht schon als Schülerin einen Zirkel auf, wo die Leute miteinander Griechisch lesen, also die Schüler und Schülerinnen, so eine Gruppe von 4, 5 Leuten, wo sie sich gekümmert hat. Und kommt dann nach dem Abitur zum Studium erstmal nach Berlin. Dort hat sie dann bei Romano Guardini gehört, den wir auch behandelt haben, haben wir schon bedacht miteinander, der hier hineingehört. Aber sie ist dann stärker eben in die Philosophie gewesen, ist dann eben nach Marburg gegangen und sie hat ja dort dann Heidegger kennengelernt und dann gab es die ja erstmal eine ganze Weile nur Insidern bekannte, aber inzwischen allgemein bekannte Affäre mit dem jungen Professor Heidegger. Die 2 Jahre gingen zunächst einmal und dann hat sie aber das verlassen, hat eben bei Jaspers studiert und die Verwicklungen dann von Heidegger in die nationalsozialistische Diskussion haben die Dinge natürlich etwas erschwert, aber sie haben sich dann nach dem Krieg wieder getroffen und eigentlich ihr Leben lang miteinander Kontakt gehalten, die dort hineingehörte. Und die philosophische Prägung, wir werden das sehen, auch mit der Unterscheidung von Denken und Wissen oder so, das ist ganz deutlich von Heidegger einfach übernommen. Er hat sich am stärksten auf sie gewirkt, auch über die Spannungen zwischendurch hinweg. Aber der eigentliche Lehrer und philosophische Freund ist dann eben Jaspers gewesen, auch von ihm aus in einer sehr großen Offenheit, während man sagte, er ist ja so ein nordischer Eisblock und an sich habe er es nicht so mit dem Emotionalen oder so, aber die Jaspers, das Ehepaar Jaspers hat es praktisch so halbwegs adoptiert oder so. Und es war eine sehr enge und persönliche Verbindung zwischen den beiden, die dort bestand. Also man kann sicher sagen, dass die Prägung Heideggers für Hannah Arendt kaum überschätzt werden kann. Die ist wirklich groß, sie liegt einfach drin, übernimmt also von dort her dann auch so dieses Ende der Metaphysik und das Andersentwerfen, das dort hineingehört. In Berlin heiratete sie dann Günther Stern. Das ist ein sehr bekannter Name gewesen. Die Eltern von Stern waren ein führender Psychologe und er hat eben ein Buch rausgebracht über seinen Sohn schon, über den Werdegang dieses Sohnes. Bekannter ist nachher Günther Stern geworden unter seinem Namen Günther Anders. Der ist das nämlich, also der dann das Buch über die Antiquiertheit des Menschen geschrieben hat, der den Briefwechsel mit einem der Hiroshima-Piloten geführt hat, das Leben lang. Der kam auf diesen anderen Namen, dass er eben davon erlebte, dass er für eine der Berliner Zeitungen unentwegt Artikel schrieb und dann sagte eben der Chefredakteur, das geht nicht, das sieht also oft, das ist ja nicht einfach ihr Blatt, sondern wir müssen das ändern, sie müssen sich anders nennen. Er sagte, gut, nenne ich mich anders. Günther Anders, dort dann. Und diese Ehe ist dann bald auseinandergegangen, geschieden worden und sie hat dann eben jemand anders kennengelernt, Herrn Heinrich Blücher, und mit dem war sie dann das Leben lang verbunden bis zu dessen Tod. Auch wie sie dann nach Amerika gegangen sind. Sie hat eben engagiert, hat dann Deutschland verlassen, hat gearbeitet in verschiedenen jüdischen Organisationen, auch für die, wo es darum ging, jüdische Kinder nach Palästina zu bringen und zu retten, und war dort engagiert und ist dann eben irgendwann hinüber nach Amerika gegangen, ins Exil. Sie konnte noch kein Englisch, das hat sie dann erst dort lernen müssen. Und sich da hineingefunden, sodass ja ihr Werk eben zweisprachig vorliegt, Englisch und Deutsch. Einige Sachen, die sie schon dann Englisch geschrieben hat und zuerst mal noch von Freundinnen hat überarbeiten lassen, hat sie dann selber ins Deutsche übertragen und andere Sachen sind so übersetzt worden. Und das ist dann nochmal auch reizvoll für sich zu sehen, die Unterscheidungen, die dann nochmal und die Unterschiede, die dabei herauskamen, dieser englische Stil und der deutsche Stil. Und aus dieser ganzen Situation heraus, dieser Juden in Deutschland und in Europa, ist ihr erstes Hauptthema gewesen und eigentlich ihr Leben lang geblieben, der Totalitarismus. Also wie komme ich zu dieser Totalideologie, die sie hier aufführt? Und das hat sie eigentlich begründet. Das ist ein Buch so in drei Teilen gewesen, ein Stückweise erschienen. Es geht um Antisemitismus, ist das eine Thema, Imperialismus ist das zweite und das dritte dann einfach totale Herrschaft als solche. Und das Buch ist 1951 erschienen und ist wirklich so ein Klassiker und Bezugspunkt für alle nachfolgende Forschung auch geworden, weil es das in dem Maß vorher nicht gab. Es gab natürlich immer schon mal Bücher über der Einzelne und die Masse und dergleichen. Aber diese Ausarbeitung auf den Totalitarismus hin, da bezieht sich eigentlich alles immer wieder auf sie, das dort hineingehört hat. Sie ist dann auch nach dem Krieg dann bald wieder da gewesen, immer wieder auch in Deutschland, hat hier Vorlesungen dann stückeweise gehalten aus diesen Büchern, die so entstanden an verschiedenen Universitäten, aber gelebt und gearbeitet hat sie ab dort eben in New York und hat das entsprechend entwickelt. In dieser Begegnung und im Mittun mit Jaspers, das da ganz entscheidend mit hineingehört. Mit Jaspers hat sie dann auch über Heidegger reden können und dann einfach sich selber die Sache so zurechtgelegt, dass sie gesagt hat, der hat eben einen gespaltenen Charakter, einerseits oberflächlich und verlogen und andererseits tief und echt. In einer Form, die wirklich nicht so auseinanderzukriegen ist. Es ist auch ein Rätsel, dieser Mann. Und ich habe ja schon wiederholt gesagt, was wir geredet haben, wenn der obendrein noch ein anständiger Mensch gewesen wäre, was wäre das für ein Philosoph? Er ist so schon ein riesiger Philosoph und hat also das Denken in einem ziemlichen Maß umgekrempelt. Aber wenn da was dran ist, dass eigentlich das Herz nochmal das Organ für die Wahrheit ist, dann kann man sagen, was wäre da erst nochmal geworden, wenn er zugleich eben auch nochmal Charakter hätte. Auch mein Lehrer Max Müller, den durfte man eigentlich nicht so ansprechen auf den Heidegger, wenn man so nachhakt, so seine Schüler, dann wurde er immer ganz unwillig. Der hat ja auch unter ihm gelitten, der hat ihm ja damals die Möglichkeit zu lehren verbaut, denn die Nationalsozialisten hatten die Habilitation aufgeteilt in zwei Teile. Das eine war die Lehrbefähigung und das andere war die Lehrbefugnis. Und die Lehrbefähigung, für die waren zuständig die akademischen Lehrer. Und gesagt, also er hat eine Arbeit hier geschrieben, er oder sie. Zuerst war das ja mit den Frauen sowieso noch schwieriger, das überhaupt zu machen. Und dann wurde aber nochmal beurteilt, ob die jetzt auch lehren dürfen. Und da kam dann die politische Zuverlässigkeit hinein. Und hat damals im Heidegger geschrieben, der ist nicht zuverlässig, sodass er erstmal da saß und war nicht unterzubringen. Max Müller, den hat dann der Bischof eingestellt, der hat dann den Seminaristen im Priesterseminar Vorlesungen gegeben, Max Müller erstmal, bis er dann nach dem Krieg das wieder übernahm und sich dann trotzdem eingesetzt hat für den Heidegger, weil er gesagt hat, der ist eben so und so und hat also sich einfach da nicht drauf eingelassen. Später gab es dann schon Sätze von ihm, dass er irgendwie gesagt hat, nein, der hat keinen schlechten Charakter, der hat überhaupt keinen. Das waren dann schon Dinge, die er dann manchmal... Ist da noch ein Stuhl da? Hier ist noch einer. Und jetzt brauchen wir noch einen. Da hinten ist noch gut Platz da an der Ecke. Also ich habe schon gesagt, das ist nur heute so. Also schon morgen für die, die zum Seminar kommen, das ist wieder drüben. Und in 14 Tagen hat mir die Verwaltung auch gesagt, ist das auch wieder normal. Das ist heute, weil da eben eine größere Veranstaltung ist, Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Und das sind sehr viel mehr Leute, sodass wir hier halbwegs da hineinpassen. Also diese Schwierigkeit, die hier auftauchte und da war, dass sie das da auch bereden und besprechen konnten. Aber was sie eben neu begründet hat, ist tatsächlich diese Wissenschaft von der Politik. Dass man sagen kann, das ist also, das gab es vorher, inzwischen ist das eingeführt, das wissen wir nicht, aber das gab es vorher als Fach nicht in der Weise. Das kam natürlich vor, so in der Ethik irgendwie mit drin, aber das jetzt im Ganzen aufzunehmen, in dieser Verbindung von Soziologie und Ethik, und was alles so hineingehört, dieses Fach, das hat sie begründet, eben im Ausgang von dieser Arbeit über The Origins of Totalitarism, dass sie das angesetzt hat. Und dann war sie ja dann 61 beim, das ist ein zweiter, wie ich... war dann der Prozess gegen Eichmann. Eichmann ist ja dann gekidnappt worden und... gab dann den Prozess in Jerusalem und sie hat für eine New Yorker Zeitschrift, den New Yorker, dafür dort den Prozess verfolgt und hat ja dann darüber eben einen Bericht geschrieben, wo dieser berühmte Ausdruck dann geprägt ist, der mit ihrem Namen ja verbunden ist, die Banalität des Bösen. Weil sonst wird ja das Böse in der Oper und im Drama und in der Operette irgendwie immer als was Großartiges und Heldenhaftes oder eben was tiefsinnig Dramatisches oder Tragisches oder so etwas dargestellt. Und sie hat gesagt, nein, hier handelt es sich um die Banalität des Bösen. Da steckt eigentlich gar nichts anderes dahinter. Dass das ganz so nicht stimmt, wissen wir heute. Da ist sie dem Eichmann auf den Leim gegangen. Der hat das ja immer so gesagt, dass er gesagt hat, er ist nur einer, der da die Bürokratie macht und die Ordnung, dass das nicht so stimmt, das wissen wir inzwischen aus dem Veröffentlichten. Aber sie hat andererseits sich aufgeregt über die Dramatisierung und Tragisierung und Dämonisierung, die so die Strategie der Ankläger gegen Eichmann war. Sodass sie gesagt hat, nein, das ist eben wirklich alles banaler nochmal und hat überhaupt nicht dieses Gewicht. Und das hat zu erheblichen Protesten und zum Zusammenbruch und Zerbrechen von Freundschaften geführt, gerade eben mit hebräischen und jüdischen Freunden, Wunden, die zum Teil, einige sind dann auch nochmal geheilt worden nach dem Tod ihres Mannes Blücher, wo sie dann wieder so auf die Menschen zugegangen ist, aber bei anderen ist es auch einfach stehen geblieben, dass sie gesagt haben, was fällt dir eigentlich ein, wie stellt die das dar und nimmt das zurück. Das war so ziemlich dramatisch, diese Spaltung, die da durch die jüdische Kommunität lief, vor allen Dingen in den USA, aber nicht nur dort, weil das so ihr Grundgedanke war. Das ist überhaupt nichts Großartiges, sondern das ist einfach nur Gedankenlosigkeit und Mangel an etwas. Und tatsächlich gehört das ja auch so zu meinen Thesen immer, dass ich gesagt habe, das Böse ist nichts Großes. Ich liebe dieses Bild so, das Franz von Baader gefunden hat. Er sagt, die Größe des Bösen ist die Größe des Nenners. Ein Sechzehntel klingt nur, als wäre es größer als ein Viertel. In Wirklichkeit ist es ein Viertel von einem Viertel. Sodass also eigentlich das Böse als solches im Fortschreiten immer nur erbärmlicher wird und immer weniger wird. Sie erinnern sich noch, Lewis hatte das Bild dafür, der sagt, wenn da die Leute aus der Hölle da in den Vorhimmel da kommen, dann können sie noch nicht mal ein Blatt aufheben oder so, weil das alles so schwer ist und kein Grashalm niederdrücken. Hier fehlt eigentlich jede Wirklichkeitsgewichtigkeit im Bösen. Die ganze Kraft des Bösen kommt von dem pervertierten Guten. Und das Böse ist ein reiner Parasit, der benutzt die Kräfte des Guten gegen das Gute. Das haben wir schon mal so durch gedacht. Also insofern meine ich, ist das auch philosophisch ein ganz wichtiger Gedanke, unabhängig davon, wie weit das jetzt hier hineinpasst in die Zeit. Und das kam dann natürlich in den Wirbel, den wir auch bei uns hatten. In der Zeit gab es ja dann die Kontroverse, das Theaterstück von Rolf Hochhuth, nicht? Das ist ja immer noch nicht also zur Ruhe gekommen ist und immer wieder auftaucht, noch einmal mit dem Vorwurf an Pius XII., dass er da geschwiegen habe und dass deswegen da das geschehen sei, was da alles geschehen sei. Das muss man also alles mitsehen und das war wirklich prägend und bestimmend, diese Zeit, also Besuch in Deutschland 50 und dann diese Entscheidung 61, dem Verfahren gegen Eichmann beizuwohnen, das hat wirklich nochmal Dinge ziemlich umgeworfen, eine Weile erst einmal. Hier in München gehört das ja so nochmal hin, hier gibt es ja eben diese Hochschule für die politische Bildung, wo ja dann auch der Amerikaner, wie hat er denn geheißen, das war doch mein Vertrauensprofessor, der hat ja auch noch ein Büchlein über sie schon geschrieben, damals schon, fällt im Moment der Name nicht ein. Bitte?
Der Vögeling.
Nein, auch nicht Kuhn. Sondern noch anders, es ist wirklich ärgerlich mit meinem Namensgedächtnis, aber irgendwas muss man das Alter merken. Also vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Der hat also hier gewohnt, der ist wieder, war natürlich auch in der Emigration, kam dann hierher zurück und hat hier zusammen mit seiner Frau in Schwabing eben gewohnt und hat uns Studienstiftler dann eben als Vertrauensdozenten dann einmal im Semester da empfangen und sich um uns gekümmert. Und er war auch einer der Ersten, der ein sehr schönes Büchlein über sie geschrieben hat. Der gehörte auch zu diesem Freundeskreis von Max Müller und so den Leuten, wo sie sich immer trafen. Vielleicht fällt mir der Name. Nein, der war ja hier im Haus. Das ist ja nicht der Weißmann. Also fällt mir nachher vielleicht auch wieder ein. Sonst muss ich es beim nächsten Mal nachliefern. Also, dass man wirklich sagt, sie begründet hier dieses Fach und setzt eben damit ein. das aufzunehmen und sagt dann, wir haben eben eine Krise eigentlich der Demokratie. Wie sieht das eigentlich aus? Dann denken Sie, dass Sie in Amerika zugleich das Problem hatten, diese Jahre mit McCarthy, wo es dann nochmal diese Kommunistenhetze gab. Und das verschärfte ja die Dinge dann auch nochmal nach der anderen Seite. Sodass das damals schon ziemlich dramatisch gewirkt hat. Die Frage ist, das ist ja ein grundsätzliches Problem, wie baue ich eine Republik auf, sodass sie nicht ideologisch wird? Demokratie ist ja kein Wort für die klassische Philosophie, und da kommt sie her. Also Plato und Aristoteles sind ihre Autoren, auf die sie sich immer wieder bezieht, wo die Demokratie ja nicht zu den echten philosophisch, also vertretbaren anthropologischen Formen führt. Deswegen, weil damals nämlich bei der Demokratie ja fehlte, was die neuzeitliche Demokratie ausmacht, nämlich die Gewaltenteilung. Die gab es ja nicht, sodass also auch der Gedanke des Minderheitenschutzes fehlt. Sodass, wenn Plato und Aristoteles von Demokratie reden, dann meinen die eigentlich immer Pöbelherrschaft. Die Herrschaft der Straße, wo abgestimmt wird, weil es genau diese Formen nicht gab. Und das muss man sehen, dass eine Demokratie, wenn die Menschenrechte nicht wahren, dann geht sie selber kaputt. Der Hitler ist korrekt gewählt worden. Die Zahlen waren so. Die Fälschungen und Verschiebungen, die Unterdrückungen, das kam später. Nein, bitte?
Das Ermächtigungsgesetz war bereits verfassungswidrig erzwungen.
Aber ich meine,
vom Hitler war aufhaltbar, aber die Katholiken dort im Reichstag haben für ihn gestimmt, dann, während die SPD eben gegen das Ermächtigungsgesetz.
Eben, also die SPD war die Einzige, die gegen dieses Ermächtigungsgesetz gestimmt hat. Wenn man die ganzen Skalen anguckt bei den Wahlen für 36, ist es so, dass die stärksten Stimmen, wo er nicht gewählt wurde, waren die katholischen Gruppierungen. Das kann man auch mal zeigen, weil die eben nochmal so diesen Schutz von außen hatten. Nicht? Sodass hier dieses Problem, so sehr es da auch angebräunte Bischöfe gab, es niemals so diese Schärfe erreichte wie die deutschen Christen, nicht? Oder so, diese Spaltung, das ist nicht erfolgt. Aber es war von den Parteien, das kleine Zentrum zählte sowieso nicht, blieb es also dabei, dass nur die SPD also da Widerstand geleistet hat. Aber das war innerhalb der Parteien erstmal noch, oder der Demokratie. Das heißt, er wurde gewählt mit dieser hohen Stimmenzahl, demokratisch gewählt. Und deswegen ist ja die Frage, soll man wirklich eine völlig plebiszitäre Demokratie einrichten, oder ist nicht die repräsentative ein ganz wichtiger Punkt, um die Dinge schon nochmal aufzunehmen oder wie immer, wie dem auch sei. Jedenfalls gehört nochmals also zur Demokratie Punkte, die nicht demokratisch bestimmt werden können. So haben das ja die Väter beim Grundgesetz gesagt, nicht? Dass hier Dinge gibt, die bleiben. Die Menschenwürde bleibt unantastbar. Dass man das verschieden interpretiert, das erleben wir ja heute. Das ist ja schon seit ein paar Jahren, ist ja der erste Paragraph nochmal eben neu in den großen Kommentaren auch anders interpretiert worden. Böckenförder hat damals eine ganze Seite geschrieben in der FAZ, wo er das dargestellt hat und sagt, was hier jetzt passiert ist. Dass man das an sich rausgenommen hat. Also dass man das wahren muss. Also das eine ist formal die Gewaltenteilung, dass man die wirklich hat, zwischen der Legislative und der Judikative, und dass das besteht, und diese drei Ordnungen eben, die wir haben, inzwischen erschwert nochmal durch die Medienmacht als solche noch einmal. Und wir haben eben den Punkt, dass es unveräußerliche Menschenrechte zu geben hat. Wie weit die dann reichen, wer diesen Schutz hat, das ist wieder ein anderer Punkt. Wie sieht das bei uns aus hinsichtlich des Lebensanfangs? Da sieht es bei uns miserabel aus, nicht? Weswegen ich immer sage, die schlimmste Zeit, die gefährlichste Zeit in unserem Staat sind eigentlich die ersten Monate unseres Lebens. Wenn wir die überstanden haben, können wir schon mal durchatmen. Das sind die ersten 5 Monate, wo man sehen muss, wo bleibt man da. Und dann wird es nochmal wieder schwierig am Ende. Da sind ja die Verhandlungen dann auch wieder. Wie sieht das aus in Belgien, in den Niederlanden und so weiter? Dass man dann mal gucken muss. Also die Frage, wie begründe ich eben das, was jetzt tatsächlich in dem sind jetzt hier, Republik heißt, Demokratie, Respublika heißt öffentliche Sache. Republik eigentlich, ne? Dass das gegeben ist. Das heißt, es geht um das, was alle zusammen angeht, dass das hier hingehört. Ihr Hauptwerk, von dem ich dann nachher reden will, das heißt Vita Activa, wo Sie, und da will ich dann auch näher darauf eingehen, wie sie das darstellt. Und sie hat danach dann nochmal angesetzt, da war sie jetzt dann schon also über 60 nochmal, ein dreiteiliges Werk, das sie schreiben wollte über das Denken, über das Wollen und über das Urteilen. Das Denken ist tatsächlich erschienen, das Wollen ist nach ihrem Tod erschienen und ist schon abgebrochen. Das ist also nicht abgeschlossen worden. Das Buch dort zitiert sie übrigens noch einmal in dem Wollen auch diese knappe Fassung, auf die sie bei ihrer Dissertation, die sie bei Jaspers geschrieben hat, über die Liebe bei Augustinus, wo sie dann diese Formel geprägt hat, die sie von Heidegger aus einem Liebesbrief bekommen hat. Lieben heißt sagen, volo ut sis, ich will, dass du seiest. Das steht so bei Augustinus nicht, an keiner Stelle, aber es ist eine ideale Zusammenfassung dessen, was er da eigentlich vertritt. Und das taucht nochmal auf, auch in diesem letzten, also als Fragment erst erschienenen Buch, während das Buch über das Urteil, wo sie sich dann mit Kant auseinandersetzen wollte und auch noch also angefangen hat, da intensiv dran zu lesen und zu arbeiten, das ist überhaupt nicht mehr erschienen. 1975 hat sie dann also einen zweiten, glaube ich, war es schon der dritte, Herzinfarkt erlitten im Dezember, der dann zum Tod geführt hat. Und dann haben eben Freunde von ihr eben nach dem Tod aus dem Nachlass eben noch diesen zweiten Band über das Wollen herausgebracht, fragmentarisch wie er ist, aber das Buch über das Urteil haben wir nicht, sondern wir haben eben nur einzelne Studien, die da sind, wo sie das nochmal zusammenfasst. So dass man sagen kann, also wichtig ist also dieser Punkt der Zweisprachigkeit ihrer Arbeit, wie gesagt, dass man das so aufnehmen muss und dass man das natürlich dann auch in der Sekundärliteratur nochmal angucken kann, wo da unterschiedlich dran gearbeitet wird. Und das erste war eben ihre Arbeit über den Liebesbrief bei Augustin, das ist einfach scholastisch, dann hat sie nebenher veröffentlicht, zum Beispiel über jüdische Existenzen. Sie hat ein sehr schönes Buch geschrieben über Rahel Warnhagen. Sie sagt, das ist so die Situation. Damals war das ja auch schon so. Die hat sich tatsächlich getraut, die Rahel eben einen Salon aufzubauen in Berlin oder so, mit den Schwierigkeiten oder die Distanzierungen, die dort drin sind, und hat sich darin auch selber irgendwie wiedergefunden. Im Untertitel hat es geheißen, Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. Die Rahel Warnhagen, das kann ich Ihnen eigentlich auch nur empfehlen, also wenn Sie das wollen. So hat sie immer wieder Lebensgeschichten geschrieben von Leuten und zusammengetragen, um die zu würdigen und aufzunehmen. Dann, wie gesagt, Hauptbuch, dann, was mich jetzt weniger interessiert als Philosophen, diese Erscheinungsform des Totalitarismus, dass sie das darstellt, Ursprünge und Strukturen von totaler Herrschaft. Die Frage, was Macht und Gewalt heißt, darüber ist dann eben zu reden, Totalitarismus gegen Nationalstaat. Aber das passt natürlich auch hinein mit dem Zerfall, ist ja der Nationalstaat auch nicht unbedingt was Ideales, nicht, wie wir inzwischen wissen. Aber da, wenn natürlich der Fall der Nationalstaaten zu dem führt, was wir dann erstmal in diesen Großformen der Ideologie hatten, dann ist das natürlich auch kein Weg. Immer Auseinandersetzung mit Karl Marx von vornherein, vor allen Dingen auch unter dem Hintergrund, dass ihr Mann eigentlich vom Marxismus kommt, der Herr Blücher, aber eben natürlich zugleich also ihn humanistisch gelesen hat. Das war damals, weiß ich noch gut, ein Ereignis für sich, wie überhaupt dann die frühen Marx-Sachen veröffentlicht wurden, die ja in den amtlichen Ausgaben sehr lange haben warten müssen, weil da so der Humanismus hinauskam, dass die sich nicht alleine durchvollziehen lässt, wenn ich ihn nur einfach so aufstelle, das ist mal ein Thema für sich, aber dass hier überhaupt dieser Humanismus gesehen wurde bei Marx, das war natürlich ein wichtiger Punkt. Ein weiteres Thema ist die Spannung von Tradition und Gegenwart. Das ist ein altes Thema. Wie gehe ich, wenn ich wirklich demokratisch bin und mit den Mehrheiten umgehe, ist es dann richtig, einfach von der Gegenwart auszugehen und die Tradition zu unterschlagen? So nach den Worten, dass die Toten ja die größeren Heere sind. Ob das heute noch so gilt, ist die Frage. Aber dass man da aufnimmt, was das heißt, genau wie die Frage, was heißt Autorität. Das ist ja ein Thema, mit dem vor allen Dingen die Frankfurter Schule ja kam und hat ja gesagt, ja, die Deutschen sind einfach so autoritär erzogen, deswegen konnten die gar nicht anders als dem Hitler verfallen. Das war ja so die Grundidee der Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, das immer so zu verkünden, dass man da auch nochmal sehen muss, was da hineingehört. Wichtig dann die Trennung von Sozialem und Politischem, die man sehen muss. Und dann dieses starke Beharren auf der Gegenwart im Blick auf die Zukunft, also die Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft ist ja die einzige, die wir haben, wo wir handeln können. Man blickt das auf die Vergangenheit und hat von dort her geht man immer auf die Zukunft. Das ist ein Grundgedanke bei Heidegger, dass der Mensch zukunftsbestimmt lebt. Und dass das uns in erster Linie bestimmt und gegeben ist, der Einzelne, der auf den Tod vorläuft, so heißt es bei Heidegger, nicht, dass man darauf zugeht, sodass ich, wobei er das Wort Zukunft ganz wörtlich nimmt. Wir denken bei Zukunft zu rasch an, etwas ist ausständig, etwas ist noch nicht da. Wenn Heidegger von Zukunft redet, meint er, dass es auf mich zukommt. Ganz wörtlich. Und er sagt, auf mich zukommt immer meine Herkunft oder unsere Herkunft. Wenn zwei Menschen einander begegnen, dann kommen zwei Herkünfte aufeinander zu. Die Herkunft des anderen, dem ich begegne, und meine eigene Herkunft kommt auf den anderen zu wie auf mich. Nochmal in dieser Begegnung, er nennt das dann die Ekstasen der Zeit und sagt, das vulgäre Zeitverständnis geht so aus, als wären das so Zeitabschnitte so nacheinander. Ich muss das in sich sehen, also meine Herkunft kommt auf mich zu. Man könnte das zum Beispiel auch verdeutlichen im Verhältnis von im Deutschen von Perfekt und Imperfekt. Imperfekt ist der Erzählmodus. Also wenn ich sage, da, an diesem Tag wurden zwei Leute Freunde, dann bleibt offen, ob sie es noch sind. Wenn ich sage, an diesem Tag sind die beiden Freunde geworden, dann heißt das, sie sind es noch. Das heißt, Perfekt heißt wörtlich vollendete Gegenwart. Das ist also die Gegenwart ist drin, den Anfang haben wir hinter uns. Die Herkunft ist nicht etwas, was man hinter sich hat, sondern daraus wächst man wie die Erde, die Pflanze aus der Erde.
Aber im Werden ist auch so gehen, denn ob es das, was geworden ist, schon wieder vergangen ist, ist damit auch nicht so.
Wenn ich das Perfekt benutze, also ist es also bei wirklich also jetzt differenziertem Spracherzählen, wenn ich sage, an diesem Tag sind Herodes und Pilatus Freunde geworden, dann heißt das, die sind das jetzt noch. Wenn man, also manche machen den Unterschied nicht. Ich sage, wenn man also präziser denkt, redet, ist das ein Unterschied. So wie also im Griechischen wäre das Aorist und Perfekt. Aorist ist Vergangenheit und es ist vorbei. Und Perfekt ist das eben, das sagt der Name, Perfekt, was vollendet ist. Also was auch noch besteht. Oder Bestand hatte, also das steckt damit drin. Dass man das wahrscheinlich nicht immer so achtsam tut, wenn man erzählt, räume ich frank und frei ein. Ich sage nur, wenn man genauer hinguckt, muss man also einen Unterschied machen, was dorthin gehört, was ist also jetzt vollendete Vergangenheit, vollendete Gegenwart eigentlich. Deswegen im Hebräischen ist sogar so, da gibt es überhaupt bloß die beiden Formen, vollendet und unvollendet. Sodass die unvollendeten Formen zugleich bedeuten, es ist noch unterwegs, wie es bedeutet, es ist die Zukunft. Die haben keine Zeiten, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft im Hebräischen, sondern die haben vollendet oder unvollendet. Und deswegen ist es sogar nicht einfach, dann so Dinge richtig zu besetzen. Zum Beispiel die 10 Gebote, manche sagen, du wirst nicht töten oder so und legen da Wert drauf und sagen, das sei also viel toller, als wenn gesagt wird, du sollst nicht töten oder wie immer. Ne? Das heißt aber, ja, Lotirzach. Die Sache von Ratzacher, also diese, jetzt die Formel, die diese Unvollendetheit ausdrückt. Und Lo heißt nicht. Und mehr ist da erstmal nicht. Muss man also gucken. Und so gibt es so Ansätze auch bei uns in der Sprache. Und man sagt, es gibt also verschiedene Arten, die Zeit zu sehen. Ob ich sie sehe im Nacheinander und sage Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Oder ob ich davon spreche, es ist vergangen oder es kommt jetzt auf mich zu. Das sind zwei unterschiedliche Zeitformen. Und die schlagen natürlich für so etwas durch. Wie gehe ich also nun mit Gegenwart und Vergangenheit um? Wie stellt sich das eigentlich dar? Was ist hier möglich? Wie steht es mit der Verantwortung, die in all dem drinsteckt? Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, der nochmal hier hingehört. Aber ich glaube, da können wir jetzt erstmal, lassen wir mal das Leben auf sich beruhen und fangen wir doch einfach damit an und gehen darauf zu. Den Einstieg könnte man von dort her machen, dass ich erinnere, was ich schon öfter angesprochen habe, dass das Wort humanus, menschlich, zwei Gegenbedeutungen hat. Ich kann sagen non humanus und ich kann sagen inhumanus. Also im Deutschen, ich rede über den Menschen oder ich rede über Nichtmenschliches oder ich rede über Unmenschlichkeit. Und dann ist sofort klar, unmenschlich kann nur der Mensch sein. Kein Tier ist unmenschlich, keine Pflanze ist unmenschlich. Nur Menschen können unmenschlich sein. Aber auch nur Menschen können das. Also kein Hund ist in der Sorge, dass er vielleicht unhündisch wird oder eine Katze unkätzisch. Das gibt es nicht, nicht. Aber beim Menschen besteht die Möglichkeit, dass er unmenschlich wird. Das heißt, wir müssen nicht bloß eine bestimmte Sprache lernen, sondern wir müssen das Menschsein lernen. Eins meiner Bücher habe ich extra so genannt, Lernziel Menschlichkeit. Also wir müssen das Menschsein selber lernen. Wir lernen das natürlich nicht als Menschsein, sondern wir lernen das immer in einer bestimmten konkreten Form. So wie wir die menschliche Sprache, die gibt es ja auch nicht. Wir haben nicht menschliche Sprache gelernt, sondern wir haben gelernt entweder Deutsch, Englisch, Französisch oder irgendwas, weil es die Sprache menschlich gar nicht gibt. Aber das Sprechen selber wird gelernt, wenn auch in dieser merkwürdigen Verkoppelung von menschlich und konkret, das da besteht. Aber der entscheidende Punkt nochmal, ich habe also, wenn ich über den Menschen nachdenke und nicht über den Nichtmenschen, dann habe ich das Problem, was heißt jetzt Menschlichkeit und Unmenschlichkeit? Wie werde ich menschlich? Und in diesem Sinn geht es, und darum geht es eigentlich Hannah Arendt in ihrem ganzen Ding, wie kann ich vermitteln, wie ist das gesellschaftlich, staatlich möglich, Menschlichkeit zu vermitteln statt Unmenschlichkeit angesichts der Erfahrungen, die ihr ja so unmittelbar begegnet sind. Und da steht im Zentrum, meine ich, dieses Hauptwerk Vita Activa oder vom tätigen Leben. Im Englischen hat es geheißen The Human Condition. Das ist es. Das Vita Activa ist erstmals erschienen 1960, damals in Stuttgart, also auf Deutsch. Und dann ist übersetzt worden, ist 1985 eben in Chicago dann in Englisch erschienen. Dieses Hauptwerk, das dorthin gehört. Und da geht es zunächst einmal im Vita Activa, da steckt schon die ganze Hannah Arendt drin, also es geht um aktives Handeln. Und die Handeln nun hat drei Tätigkeitsformen von den alten Griechen her, die Aktivität. Und zwar ist das einmal die Arbeit, zweitens das Herstellen und drittens das Handeln. Die unterscheiden die Griechen, die unterscheiden schon Aristoteles. Also das erste, die Arbeit, to somati ponein, mit dem Körper setzen, heißt das. Dann das Herstellen, das ist poein, machen, nicht? Machen. Dass das Wort dann eingeschränkt worden ist auf die Poeten, also dass die Macher nur noch die sind, die Gedichte machen oder so, das hat schon Plato angesprochen an einer Stelle. Deswegen bin ich, rede ja öfter mal auch so in Galerien oder so, dann komme ich immer drauf und sage, nein, also natürlich sind also die Maler genauso Poeten, die machen eben Bilder und keine Gedichte und das ist einfach eine unerlaubte oder halt passierte Verkürzung, dass wir das Wort poetisch, also den Wortemachern vorbehalten. Nicht? Es steckt überhaupt das Herstellen im Ganzen drin. Und über die werden wir dann einzeln jetzt sprechen müssen, nämlich ein bisschen. Und die dritte Form, Handeln, das heißt Pratein. Vom Pragma, also die die Sache, das ist das, was Heidegger dann mit Zeug übersetzt. Wenn ich einfach von Sache reden, vom Pragmatismus, sondern Zeug. Zeug heißt etwas, was eben da ist, damit man was damit machen kann. Oder sowas dorthin gehört. Sein Beispiel ist das Zeigezeug. Das war, damals gab es ja noch keine Blinker, sondern das waren noch Winker an den Autos. Die kamen dann aus so einer Vertiefung raus und stellten sich so quer heraus. Nicht? Also eben, wir Älteren wissen das noch. Nicht? Wir haben das noch gesehen.
Das ist, ja. Wie sich das Nutzen?
So könnte man sagen. Ich habe das Wort Nutzen vermieden, weil das wiederum dann wieder zu sehr utilitaristisch klingt. Aber natürlich steckt hier drin Ziel- und Zweckbestimmtheit. Das ist ganz klar, nicht? Dass das in einen Zusammenhang gehört. Und das, Heidegger führt ja dann extra aus, dass er sagt, das ist schon eine nachträgliche Verkürzung, dass wir uns angewöhnt haben, auszugehen vom Vorhandensein von etwas. Also wir denken, das Abstrakteste und Normalste und alles andere kommt später, ist erstmal etwas ist vorhanden oder ist nicht vorhanden. Sagt der Heidegger, das ist gar nicht wahr. Ich habe nicht zuerst mit Vorhandenheit zu tun, sondern mit Zuhandenheit. Weil wir immer in einem Bewandtniszusammenhang stehen, sagt er. Also man redet nicht einfach über den Hammer, sondern man ist eben dabei, irgendwas herzurichten und sagt, gib mir mal den Hammer, und der Hammer ist nicht da. Ja, wo ist der Hammer? Und dann sagt man nicht, der ist jetzt nicht vorhanden, sondern sagt man, der ist nicht zuhanden, weil er eben abhanden gekommen ist. Nicht? Das heißt, der steht also von vornherein, Heidegger sagt, in einem Bewandtniszusammenhang. Man könnte sagen utilitaristisch, aber Sie merken, warum ich das weglasse. Das verkürzt es dann so ein bisschen so. Gemeint ist jeder Bedeutsamkeitszusammenhang. Sodass, sagt er, Dinge sind eigentlich immer zu etwas da oder werden unter dieser Rücksicht gebraucht und benutzt. Und es ist schon eine Abstraktion, wenn ich da so von wegrücke aus diesem Alltagszusammenhang des Lebens, dass ich jetzt einfach darüber rede, über das Sein und Nichtsein oder über so Geschichten. Das ist nicht unser normaler Ausgangspunkt, sondern wir haben halt, wir sind selber da, der andere ist da oder nicht da. Hat schon Feuerbach gesagt, das ist ja unmöglich, dass der Hegel sagt, Sein und Nichts schlagen ineinander über. Sagt dann, der Liebe ist ganz anderes, das ist doch ein Unterschied von Tag und Nacht, ob jemand da ist oder nicht da ist, den man liebt. Das ist eine ganz andere Geschichte, die man dort hat. Und da kann man nicht so abstrakt vom Sein reden oder so. Und Heidegger setzt eben an bei dem unmittelbar alltäglichen Arbeiten gegen seinen Lehrer Husserl, der das ja so prinzipiell an den Zahlen oder überhaupt so entwickeln wollte, da mit dem Phänomen, dass er sagt, nein, das hat ja gar keinen richtigen Lebensort so. Und der alte Husserl hat ja dann auch die Lebenswelt nochmal vorgeordnet, diesen anderen Dingen und sagt, ich muss ausgehen von der Lebenswelt und dann stehen wir dort immer in Tätigkeitszusammenhängen, Zwecken, Absichten, Befürchtungen und da ordnet sich was ein und nicht bloß Zweck und Mittel, sondern auch Weg und Sinn. Nicht, was eine andere Stufe nochmal ist. Also wir haben diese drei Dinge, die Arbeit, das Herstellen und jetzt Handeln im Sinn von Pratein, das dorthin gehört. Und das muss man jetzt mal angucken und das Ganze analysiert sie vor dem Hintergrund der Spannung von privat und öffentlich. Denn daran lebt nämlich der Mensch. Privat und öffentlich, wobei ich gleich darauf hinweisen möchte, privat heißt lateinisch beraubt. Privare heißt berauben. Das heißt, für den antiken, den mittelmeerischen Menschen ist der Mensch, erstmal ist ja nur ein Mann ein richtiger Mensch. Nicht? Und dieser Mann ist nur dann ein richtiger Mensch, wenn er Politiker ist, wenn er da tätig ist. Und wenn er politisch nicht tätig sein kann, dann muss er sich schon entschuldigen. Das Wort so wie der Cicero, der entschuldigt sich, der sitzt, weil er jetzt eben da kein Konsulat mehr hat, sitzt auf seinen tusculanischen Gütern und philosophiert mit seinen Freunden, dann entschuldigt er sich am Anfang von seinem Buch dafür. Er sagt, an sich geht das nicht. Was kann man machen, wenn man mal pensioniert ist, aber vorher hat man eben da politisch zu arbeiten. Wie die Politik dann immer aussieht, wenn die da bloß da sitzen im Kaffee und trinken ihr Kaffee, das mache ich auf einem anderen Blatt stehen. Nicht? Aber das ist die Grundvorstellung. Also der Mensch ist Mensch, wenn er Politiker ist. Das habe ich auch damals in den wilden Jahren den Studenten immer entgegengehalten. Sag ich, Politik ist wahrhaftig nicht alles. Die meinten ja, alles ist Politik damals. Sag ich, das ist jedenfalls nicht christlich, sondern heidnisch. Denn für den Christen zählt der Einzelne mit seinem Gewissen. In den Himmel kommen nie Völker oder Gruppen oder Klassen, sondern immer nur Einzelne. Sodass es einfach ein ganz anderer Entwurf ist, der dort da ist. Also für die Antike, privat und öffentlich. Das ist der Punkt, und den stellt auch Hannah Arendt da heraus und sagt, wie gehe ich damit um, vor allen Dingen in dem Wandel, der dann zwischen Antike und Neuzeit passiert ist. Da sind nämlich da wesentliche Dinge passiert dabei. Erstmal sind die schon im Griechischen und im Lateinischen nicht so ganz dasselbe. Also im Griechischen gibt es also den Oikos, das heißt das Haus, die Großfamilie, und die ist vor allen Dingen da, um dort zu leben. Essen, trinken und die Kleidung und was dorthin gehört, das gehört in den Oikos, und das andere gehört in die Öffentlichkeit, während in Rom zum Haus zum Beispiel die Kunst- und Literaturpflege gehört. Die ist bei den Griechen, gehört die nicht in den Oikos, sondern die hat schon eine eigene Öffentlichkeit, die dann nochmal auftaucht. Denken Sie an das Theater im Griechischen, nicht? Das erscheint an einer ganz anderen Stelle, dass dort auftaucht. Also, dass man gucken muss, was heißt sozial und politisch, aber ich sehe, die Zeit ist mal rum, dann machen wir nach der Pause jetzt gleich weiter, dass das noch da ist. Das müssen wir also sehen, erstmal schon Unterschied bei Griechen und Römern und dann über das Mittelalter weg mit seinen anderen Verfassungen in der Neuzeit, wo sich das eben auflöst und wir dann diese Problematik haben mit dem Öffentlichen und Privaten. Das werden wir dann miteinander bedenken müssen. Ich habe zugleich noch jetzt, also jetzt ist Pause und wir machen wieder nochmal Fenster auf und Tür auf. Ich habe wieder ein Papier gekriegt da, mit diesen Bögen da von der Verwaltung, die verteile ich schon in der Pause aus, das ist halt so, also wir werden eben da halt beurteilt, so ist das ja, und wenn Sie so lieb sind, das dann irgendwann auszufüllen, also, und Sie sind ja so lieb, und ich muss Sie ja weg um 16 Uhr, dass Sie das dann wieder oben in den Umschlag, den ich Ihnen schon mal dann wieder bei der Verwaltung abliefern. Da können Sie also dann entsprechend Ihre Noten da verteilen. Ich lege die einfach mal hin. Ich habe nur die, die ich habe. Also für die reicht es halt. Und wenn Sie das sind, ja, ja, total. Okay.
Ich war noch bei dem griechischen Namen für das Arbeit.
Für Arbeit war, so schreibt sie eben, das ist kein einfacher Wort, to somati ponein, also mit dem Körper, müsste man sagen, wir würden im Deutschen, kann man ja auch nochmal Leib sagen, also mit dem Körper setzen, tun, also körperliche Arbeit, deswegen zählt das ja eigentlich nicht für den, der freie Grieche arbeitet nicht. Politik ist keine Arbeit, sondern arbeiten tun also die Sklaven und die Sklavinnen, die arbeiten. Die Männern ist das nicht. Also das wird dann erst, das ist einer der wenigen Schritte, der da kommt, durch die Benediktiner oder so, dass man sagt, beim Christentum wird Arbeit aufgewertet.